Свот. Ja, schönen guten Morgen. Heute Morgen sind wir nicht ganz so weit gefahren, aber ich bin auch nach Lübeck gekommen auf Strecken, die habe ich so noch nicht gefahren. Maike kennt Schleichwege, manchmal ganz schmale. Und Brücken, da kann immer nur ein Auto drüber, von einer Seite. Ja, wir waren bei Bodo und Maike über Nacht im Lauenburgschen. Und insofern sind wir heute Morgen nicht ganz so früh gestartet. Aber wir sind hier. Und ihr seid hier. Das ist schön. Ja, wir leben in einer Zeit, da haben viele Menschen Ängste. Und da hat mich ein Wort bewegt, das steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1 und Vers 7. Nur einen Vers. Aber da hat es in sich. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Woran erkennen wir die Impulse des Geistes Gottes? Sicher fragen wir uns manchmal, woher kommt ein Gedanke, der uns auf einmal anspringt, ein Gefühl oder was auch immer, was gerade auf uns einwirken will. Die Unterscheidung, aus welcher Quelle etwas kommt, Eindrücke, Gedankenimpulse und so weiter, ist für unser Glaubensleben von großer Wichtigkeit. Wenn wir zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, dann hat Jesus uns versprochen, wir werden seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. In all dem Stimmengewirr unserer Zeit ist das wichtig. Johannes 10, 27. Und der Heilige Geist wurde uns gegeben, er soll uns dabei helfen. Und so werden in diesem kurzen Bibelwort drei Wesensmerkmale des Heiligen Geistes genannt. Woran erkennbar ist, was von ihm kommt und von Gott kommt und was nicht. Er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schreibt Paulus hier an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Dabei betont er, dass der Geist Gottes auf keinen Fall zur Furcht, Furchtsamkeit oder Mutlosigkeit bewegen wird. Wenn solche negativen Dinge auf uns einwirken wollen, dann können wir sicher sein, es ist nicht der Geist Gottes. Wer arbeitet mit Furcht? Satan. Schauen wir uns also die Quelle von Impulsen an, bevor wir uns dem zuwenden, was vom Geist Gottes gewirkt ist. Furcht und Verzagtheit kommen nicht von Gott. So steht es hier. Wo Ängstlichkeit, Verzagtheit, Mutlosigkeit Menschen lähmen, da können wir sicher sein, er befindet sich in Anfechtung. Er wird von Satan verunsichert. Viele Menschen lassen sich von Problemen, von Umständen in ihrem Leben stark beeindrucken. Uns alle bewegt das auch immer wieder. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht davon bewegt werden. Aber wenn wir uns zu sehr davon beeindrucken lassen, dann versucht der Feind auf diese Weise uns abzulenken vom Eigentlichen. Wir sollen die Hilfe unseres Herrn aus dem Auge verlieren. Wir sollen seine Treue aus dem Auge verlieren. Gottes Wort und all seine Verheißungen sind aber zuverlässig. Und wir dürfen uns im Glauben daran festhalten. Wir dürfen uns darauf stellen, wie auf einen festen Grund. Herr, wenn nicht dein Wort mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Timotheus, dieser junge Mitarbeiter des Paulus, manchmal alleine irgendwo hingeschickt oder dagelassen, um weiterzuarbeiten, hatte wohl mit Ängstlichkeit zu tun. Und manchmal schränkte das seine Wirksamkeit, seine Begabung, seine Ausstrahlung ein. Und das war nicht Gottes Absicht. Auch bei uns ist es nicht Gottes Absicht. Und Paulus macht ihn deshalb hier darauf aufmerksam, dass diese Ängstlichkeit, wenn sie über ihn kommt, eine Anfechtung ist. Aber er kann sie überwinden und wir auch, wenn wir dem Geist Gottes, seiner Kraft, Liebe und Besonnenheit uns überlassen. Wo Gottes Wort, wo der Geist Gottes Raum bekommt, da muss Ängstlichkeit weichen. Wir haben vorhin einiges über Gebet gehört und Gebet ist ein ganz wichtiger Faktor, um in ein Gleichgewicht, in eine innere Ruhe und Gelassenheit des Glaubens zu kommen. Das bedeutet nicht, dass wir leichtsinnig sein sollen, dass wir Gefahren auf die leichte Schulter nehmen. Aber wir dürfen uns in Gottes liebender Hand gehalten und geborgen wissen. Wir dürfen im Vertrauen auf ihn leben. Und der Geist Gottes wird uns immer wieder anleiten, dass wir in allem diesen inneren Frieden und das Wort Gottes bewahren, beachten. Davon unsere Stabilität, unsere Ruhe, unsere Gelassenheit, unseren Frieden bekommen. Nun mag mancher einwenden, aber in der Bibel ist doch auch von Gottesfurcht die Rede, ist doch auch eine Furcht. Nun, das ist richtig, aber dabei geht es nicht um Ängste, sondern um die Ehrfurcht vor Gott. Und, ganz wichtig, dass wir ihn ernst nehmen. Viele reden ja auch von Gott so gleichgültig oder wenn sie sich erschrecken, dann sagen sie, ach Gott, aber sie denken gar nicht an ihn. Sie nehmen ihn nicht wirklich ernst. Gerade in den biblischen Gottesbegegnungen, wir finden das sehr oft in der Bibel, kommt eine Aussage von Gott über Engel oder sonst auf irgendeine Weise, fürchte dich nicht. Ihr könnt ja mal nachzählen, wie viel und wie oft dieses Wort oder dieser kleine Satz gesagt wird. Ich habe es noch nicht gezählt, aber es kommt sehr häufig vor. Und dabei wird die große Liebe Gottes zu uns Menschen überdeutlich. Sie findet ihren größten Ausdruck darin, dass Jesus, unser Erlöser und Herr, uns ja, zu sich, zu uns herabneigt, uns besucht hat. Und das nicht nur vor 2000 Jahren. Er ist dir so nahe. Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wir haben dieser Tage bei uns am Zaun die Pfeiler erneuert. Und dazu braucht man Steine. Und wir hatten auch welche gekauft, aber wir hatten das etwas anders berechnet und jetzt brauchten wir neue, noch dazu, zusätzliche. Das war ein Restposten und ich weiß und wusste, der steht da ganz in der Ecke auf diesem Baugeschäft. Ziemlich versteckt. Und ich war mir sicher, die sind noch da. Aber sie waren nicht mehr da. Was nun? Zweifarbige Pfeile hatten wir vorher. Die wollten wir nicht wieder. Und dann fiel mir auf, du hast überhaupt nicht gebetet. Du hast das als so selbstverständlich genommen. Und dann habe ich angefangen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wo ich die jetzt herbekomme. Nun, es gibt dann ja noch andere solche Firmen. Und die hatten auch die gleiche Firma, aber ein anderes Format. Die waren höher. Sahen auch sonst so farblich aus, war alles ganz schön, aber es waren nicht die gleichen. Und wir haben dann geguckt, die haben mich sogar auf den Platz mitgenommen. Nein, war nicht. Und dann so wieder in die Firma gehend, frage ich den letzten von den zwei, die kamen gleich zu zweit mit und wollten mir das zeigen. Wo könnte ich denn noch hin? Nannte er mir einen Ort, da war ich dann fast bei Hannover. Wir wohnen ja ein bisschen ab, so 25 Kilometer. Und da war ich auch noch nie gewesen. Naja, ich bin in den Ort reingefahren, Navi sagt einem ja, wo das hingeht. Aber ich kannte keine Straße, ich wusste nur die Firma. Und dann war da ein Bauernhof, den habe ich gefragt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich komme in diesen Laden endlich, zeig ihm den Stein, der nimmt seinen Zollstock und misst nach. Wie viel brauchen Sie? Ja, 40 Stück. Ja, haben wir da, können Sie gleich mitnehmen. Und in 5 Minuten war ich wieder draußen und auf dem Platz. Und in 10 Minuten hatte ich die Steine im Auto. Gott ist treu. Rufe mich an in der Not. Es ist keine lebensbedrohliche Not, aber wir haben so Alltagsnöte. Und Gott hört auch solche Gebete. Egal, ob dein Rasenmäher nicht anspringt, weil er schon ein bisschen älter ist. Meiner hat so Mucken, der geht immer nur mit Gebet an. Dann wisst ihr, wie alt er ist. Aber er läuft. Ziemlich sicher. Ist ein Benziner, man muss da schön ziehen. Und er sagt trotzdem nicht so sehr viel, sondern muckt. Und dann sage ich in Jesu Namen und dann ist er sofort da. Ihr glaubt es nicht, aber es ist so.
Kann nichts bestätigen, habe 2 Jahre gemacht.
Hast du auch gemacht? Aber dann hast du dir einen neuen gekauft.
Genau.
Okay. Sollte ich vielleicht irgendwann auch mal tun. Gut. Wir waren bei der Angst und bei der Ehrfurcht vor Gott. Als seine Kinder brauchen wir keine Angst haben. Er ist nicht der, der auf die Fehler aufpasst, die wir machen und uns dann eins überbrät. Nein, er ist ein Gott, der uns liebt. Der uns zwar manchmal korrigiert, durchaus. Der dich auf das eine oder andere aufmerksam macht. Aber er liebt dich. Und auch wenn er zu deinem Gebet mal Nein sagt, dann ist es Liebe. Dann wäre es nicht gut für dich, auch wenn du dir das so schön ausgemalt hast. Also, wir brauchen keine Angst zu haben, sondern wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen in seine Arme laufen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns den Vater im Himmel groß macht. Ich fange mittendrin an in diesem Vers mit dem Geist der Liebe. Ihr werdet nachher merken, warum. Wir haben von Gott einen Geist der Liebe empfangen. Ich greife ihn als wesentliches Merkmal des Heiligen Geistes heraus. Wo die Liebe Gottes erkennbar ist, da können wir sicher sein, Gottes Geist ist am Wirken. Er wird hier der Furchtsamkeit, diesem anderen Wesensmerkmal, eben nicht Wesensmerkmal, dem Negativen, gegenübergestellt. In 1. Johannes 4, 18a lesen wir, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir wissen, wie Gott wirklich ist, dann geht die Furcht weg. Dann wissen wir, aber, lieber Vater, zu ihm komme ich. Und wir brauchen keine Furcht mehr zu haben, wenn wir wissen, wie sehr und auf welche Weise Gott uns liebt. In einem alten Chorus heißt es, O Herr, deine Sanftheit löst all meine Bitterkeit. Deine Liebe empfang ich, Herr. Ist schon lange her, dass das gesungen wurde, aber es ist immer noch schön. Der Inhalt zumindest. Es ist die sanfte Liebe des Heiligen Geistes, die uns Anteil gibt an dieser Liebe des himmlischen Vaters und an der Liebe Jesu. Wohlgemerkt, wir werden vom Geist Gottes auf ganz unterschiedliche Weise berührt. Das kann sehr kraftvoll, wunderbar geschehen. Oder wir werden in seine heilige Gegenwart getaucht. Wir bekommen Ehrfurcht und Staunen. Manchmal bekommen wir tiefe Sündenerkenntnis, auch das kann er sein. Oder es gibt dieses sanfte Berühren vom Geist seiner Liebe, die uns das Angenommensein aus Barmherzigkeit und grundloser Liebe vermittelt. Ich habe das einmal in einer Gebetsversammlung gehabt, dass ich auf meiner Schulter eine Hand spürte. Ich habe mich umgesehen, da war keiner. So kann es manchmal sein. Aber auch wenn es nicht so spektakulär ist, wenn die Liebe Gottes einfach so in dein Herz fließt und du dich tief berührst, fühlst in deinem Innern, wenn Ruhe über dich kommt oder tiefer Friede, wenn die aufgescheuchte Seele auf einmal zur Ruhe kommt, dann bist du glücklich und geborgen in ihm. Von dieser tiefen Bejahung spricht Paulus in Römer 8, 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Furcht, der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber, lieber Vater. Aber ist nicht übersetzt, das ist dann wörtlich. Baba oder Papa, sagen wir ja manchmal auch. Und dann geht es weiter, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gott berührt unseren Geist und gibt uns diese tiefe innere Gewissheit. Ich weiß, dass ich weiß. Ich bin von Gott angenommen und geliebt. Das kann mir keiner ausreden. Der Auslöser liegt nicht in einer schönen Stimmung, liegt nicht in einem schönen Gefühl, sondern in der Zusage Gottes, dass er vergibt, wer immer zu ihm kommt, dass er barmherzig ist, gnädig und liebevoll. Und unser Herz antwortet dann, darf antworten mit dankbarer Liebe und dem Bewusstsein, ich bin sein Kind. Ein Kind darf auch zum Präsidenten kommen und an der Vorzimmerdame vorbei. Braucht sich nicht anmelden, braucht keinen Termin, braucht nicht 3 Wochen warten. Oder 4. Bist du dir dessen bewusst, dass du durchgehen kannst in die Gegenwart Gottes? Heute, jetzt und immer. Sein Blut reinigt dich, macht dich würdig, dem Würdigen zu begegnen. Ich brauche mich nicht mehr zu fürchten. Ich darf mich von seiner Liebe durchdringen, annehmen und verändern lassen. Die Verhärtung des Herzens, Groll, Bitterkeit, Selbstmitleid weichen auf. Ich kann Menschen vergeben und segnen, weil mir von Gott immer wieder, Tag für Tag, so viel vergeben wird. Ich empfange seine Liebe in seiner ganzen Segensfülle. Römer 5,5, denn die Liebe Gottes, da kommt sie nämlich her, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Sag mir nicht, du hast zu wenig Liebe. Dann bestell eine Nachfüllpackung. Das gibt es überall, ob Milch oder irgendein Mittel, Waschmittel, sind sogar billiger. Hier steht ganz deutlich, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und wenn dein Herz nicht verstopft ist, sondern weit offen steht, dann kannst du eine Nachfüllung bekommen, jederzeit. Auf diese Weise werden wir erquickt, erneuert. Der Herr schenkt uns eine ganz neue Ausstrahlung. Und so werden wir auch für andere etwas ausstrahlen von unserem wunderbaren Gott und sie werden neugierig. Zumindest ein bisschen. Wir sind noch nicht mit der himmlischen Herrlichkeit umgeben. Wir haben auch noch unsere Ecken, wo man sich dran stoßen kann. Aber es ist doch schon etwas zu sehen von seinem Wesen. Der Geist Gottes, ein Geist der Liebe, erster Punkt. Zweiter Punkt, ein Geist der Kraft. Diese Kraft kam beispielsweise zu Pfingsten über die Jünger. Aus ängstlichen Nachfolgern wurden auf einmal, die sich hinter verschlossenen Türen trafen, mutige Zeugen des Evangeliums. Diese Kraft wirkte zunächst als große Freimütigkeit. Sie hatten auf einmal Mut zum Zeugnis. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Zeugen Jesu in dieser Welt sein wollen. Jesus weist seine Jünger bei der Himmelfahrt darauf hin, wartet, bis ihr diese Ausrüstung bekommt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Sogar in Lübeck. Wir sind darauf angewiesen, dass der Herr uns die richtigen Worte schenkt, wenn wir mit Menschen sprechen und die gute Nachricht weitergeben. Wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes auch, um Menschenfurcht dabei zu überwinden. Es geht auch um Vollmacht durch geistliche Gaben und Kraftwirkung, wie sie im 1. Korinther Kapitel 12 beschrieben werden. Das alles hat Jesus seinen Jüngern bereits in Markus 16 in den letzten Versen 17, 18 verheißen. Er spricht von vollmächtiger Verkündigung, von Krankenheilung, von neuen Sprachen und der Befreiung von dämonischen Mächten. All das finden wir in der Apostelgeschichte dann weiter berichtet, dass es geschieht. In der Christenheit gibt es leider immer wieder auch Missverständnisse, die mit Furcht zusammenhängen bei diesem Thema. Man fürchtet sich vor den Auswirkungen dieser Kraft, weil sie für viele ungewohnt ist. Wir Menschen behalten gerne alles selber im Griff, unter eigener Kontrolle. Bei den übernatürlichen Wirkungen gibt es aber immer wieder Wirkungen, die wir nicht gleich verstehen, und Überraschung. Und deshalb müssen wir Gott ganz neu vertrauen und uns dabei von seinem Geist führen lassen. Jesus hat seinen Zuhörern schon damals beigebracht und klargemacht, dass Gott nichts Schlechtes uns gibt, wenn wir ihn um etwas bitten. Lukas 11, 11, 13: Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn um einen Fisch bitten wird, und er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei gebeten hätte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, also schon mal manchmal eure Mucken habt, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Gott weiß, wie sehr wir seine Hilfe, seinen Geist für unser Glaubensleben brauchen. Wir brauchen diese Kraft für uns selbst, aber auch für andere, damit seine Kraft und Vollmacht in dieser Welt sichtbar werden. Die Liebe zum Herrn ist dabei eine gute Tür, die es dem Heiligen Geist leicht macht, dich zu beschenken. Er wird sich eingeladen fühlen durch diese Liebe. Es ist eigentlich ein Zusammenwirken zwischen dem Geist Gottes und uns. Er will geben und austeilen, und wir sollen erbitten, uns ausstrecken und dann alles für uns behalten. Nein, weitergeben. Er gibt immer nach, er füllt nach. Es fließt weiter. Satan möchte die Gaben verdächtig machen. Er beunruhigt Menschen mit Nachahmung, und das sind lügenhafte Zeichen, das ist Wahrsagerei, Hellsehen, Besprechen von Krankheiten. Dabei wird ja das Gebet mit Handauflegung madig gemacht. Wir müssen uns also nicht vom Übernatürlichen abwenden, aber wir müssen unterscheiden lernen. Und dabei will Gottes Geist uns in alle Wahrheit leiten, will uns helfen. Was sind wichtige Unterscheidungsmerkmale? Wird Gott durch etwas verherrlicht oder Menschen? Wenn Gott verherrlicht wird, dann kannst du sicher sein, es ist die richtige Straße. Es ist die richtige Quelle. Wie sehen die Früchte aus? Ist es Selbstherrlichkeit, Egoismus, Neid oder Angeberei? Oder ist es Liebe, Geduld, Freude, Friede? Stimmt das, was verkündet wird, mit dem überein, was Gott in seinem Wort sagt? Das ist nicht wie die Zeitung, die ist übermorgen Altpapier. Das Wort Gottes bleibt gültig in Ewigkeit. Es stimmt heute und es wird noch in 100 Jahren und 1000 Jahren stimmen. Natürlich müssen wir Menschen auch im Christsein reifen. Wir brauchen auch Hilfestellung im Umgang. Wir brauchen erfahrene Gläubige, die uns helfen. Ja, das ist wie beim Laufen lernen. Manchmal muss man auch jemanden auffangen. Das gilt auch für die Anwendung geistlicher Gaben. Daher sind Ermutigung, Hilfestellung, Korrektur auch immer wieder notwendig. Wo solche Ermutigung und Korrektur im Leben geschieht, da können wir sicher sein, Gott ist am Werk. Wir dürfen für Kranke beten. Wir dürfen ihnen die Hände auflegen. Wir dürfen Menschen im Namen Jesu einfach segnen. Ich war in einer Männerrunde vor ein paar Wochen, war da völlig fremd, kannte keinen, keiner kannte mich. Es war im Zuge des Männertrainings. Und einer hatte einen Freund mitgebracht, der hatte Krebs. Und dieser Krebs war wohl im Moment verschwunden. Aber er sagte zu mir, du bet mal für ihn, der hat gerade bei dem Krebs angefangen zu glauben. Und ich habe für diesen Mann gebetet und dann war das merkwürdig. Als ich aufhörte, da kam erst die Kraft Gottes. Ich spüre das manchmal, wie das dann durchfließt. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, lieber Mann, ich muss nochmal kommen. Und dann nach einer Weile, ich sag jetzt nichts, ich lasse das einfach laufen. Ich sage, spürst du was? Habe ich dann irgendwann gesagt, ja, sagt er, wird warm. Und dann hat er etwas gesagt, das habe ich noch nie gehört. Es wird hell. Es wird hell. Ich habe mich mit ihm gefreut. Ich glaube, dass Gott einfach ein Licht angezündet hat in seinem Herzen. Wir dürfen Menschen segnen. Wir dürfen ihnen Gutes tun. Wir dürfen für Dämonisierte beten, damit sie vom Joch befreit werden. Manchmal müssen wir da auch Hilfe haben. Gerade wenn wir damit anfangen, sollten wir es nicht alleine tun. Und deshalb brauchen wir die Kraft und die Vollmacht in Predigt, Seelsorge, Evangelisation oder auch in unserer ganz persönlichen Alltagsnachfolge. Fehlt noch die Besonnenheit. Der letzte Punkt. Es gibt Menschen, die haben in ihrer natürlichen Anlage, sind sie mit Besonnenheit ausgestattet. Andere haben vielleicht ein hitziges Temperament, überschäumend leicht und haben es etwas schwerer mit Besonnenheit. Aber hier geht es nicht um natürliche Veranlagung, sondern um die Wesensart des Heiligen Geistes, die er in uns hervorbringen möchte. In der Aufzählung der verschiedenen Auswirkungen der Frucht des Geistes kommt die Besonnenheit wohl am ehesten als Sanftmut oder Selbstbeherrschung vor. Warum ist Besonnenheit für uns wichtig? Kraft und Vollmacht werden im Text wohl nicht umsonst mit Liebe und Besonnenheit zusammengestellt. Wir sind ganz verschieden als Gläubige. Wir sind unterschiedlich begabt. Und wir sollen uns in unserer Originalität und Verschiedenheit annehmen. Wir wollen nicht neidisch auf andere blicken, sondern sie als Ergänzung empfinden, als Bereicherung, die Gott uns zur Seite gestellt hat. Du wirst nicht alles so machen wie ich und umgekehrt. Es ist unbesonnen, wenn wir uns selber abwerten. Ja, könnte ich doch wie der singen, Musik machen oder predigen oder was weiß ich. Wir sollen uns nicht selber abwerten, sondern dankbar sein, egal ob du 1 Pfund oder 5 oder 3 erhalten hast, sei treu damit. Wir sollen auch nicht auf der anderen Seite stolz und selbstgefällig meinen, wir haben die anderen nicht nötig. Ich komme schon klar. Gott hat bestimmte Gaben und Fähigkeiten gegeben, damit wir einander aufbauen und helfen, aber nicht damit wir eine Rolle spielen oder die Kings sind. Wir sind nur Werkzeuge, die Gott gebrauchen möchte, damit sein Name groß wird. Besonnenheit wird sich auch in unseren Worten zeigen. Wir müssen nicht mit gleicher Münze heimzahlen, wenn wir angegriffen werden. Wir dürfen vergeben und Frieden stiften. Das andere führt oft nur zu Streit und der andere ist vielleicht gerade mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und ist überhaupt nicht einsichtig. Da kannst du reden, was du willst. In Sprüche 15,1, Salomo hat das schon gewusst, eine milde Antwort stillt den Zorn. Eine gute Frage ist auch, ob durch mein Reden andere aufgebaut und ermutigt werden oder ob ich sie durch negatives Reden herunterziehe. Auch in der Anfechtung ist Besonnenheit besonders wichtig, damit wir nicht auf Satans Lügen hereinfallen und den Ängsten, damit habe ich ja angefangen, Raum geben. Wir müssen lernen, mit der Waffenrüstung Gottes unseren Denken zu schützen, die Gedanken zu erneuern, unser Herz und unsere Gefühle zu schützen mit dem Schild des Glaubens. Tja, und wenn es drauf ankommt, auch mit dem Schwert mal zuschlagen. Es steht geschrieben, Satan, scher dich weg. Habe ich ja letztes Mal gemacht, als ich hier war. Ihr wisst, ich hatte da das Problem, dass ich dauernd anhalten musste und zur Toilette. Ja. Bis ich mit ihm geschimpft habe. Manchmal muss man das tun. Er ist oft hartnäckig. Damit wir die Listen des Feindes nicht unterschätzen, aber ihn auch nicht überschätzen. Luther hat gesagt, groß Macht und viel ist sein grausam Rüstung ist. Aber ein Wörtlein kann ihn fällen. Jesus. Und mein großer Bruder ist bei mir. Der steht hinter mir. Jesus. Der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Wir sehen also, wie wichtig Besonnenheit ist, um den Feind nicht zu unterschätzen, aber auch nicht zu überschätzen. Das gilt besonders auch dann, wenn er uns gottmadig machen will. Immer nur Manna, haben die Israeliten gesagt. Und das schmeckte so fein wie Honig. Man konnte es backen, braten, kochen. Nur man durfte es nicht aufheben bis zum Morgen, es sei denn, es wäre der nächste Tag ein Sabbat. Dann fanden das die Maden gut. Und dann war es nicht mehr genießbar. Es ist wichtig, dass wir unseren Gott gut kennen. Durch sein Wort, durch Gebet, durch Gemeinschaft mit dem Herrn wissen wir uns gut aufgehoben. Lass dir diese Zeiten nicht rauben. Und hol sie nach, wenn mal zu den gewohnten Zeiten das nicht so geklappt hat. Kann ja mal sein. Aber lass sie nicht verstreichen. Du brauchst sie. Und das Ganze sind nur ein paar Denkanstöße, damit wir erkennen, wie sehr wir diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in unserem Glaubensleben brauchen. Gott weiß darum und er hat uns diesen wunderbaren Tröster, diese Liebe Gottes ins Herz gegeben. Wie lange wird er bei uns bleiben? Ewiglich, steht in der Bibel. Und er wird daran arbeiten, dass wir Jesus wesensmäßig immer ähnlicher werden. Ist kein Kompliment, wenn einer dir sagt, du hast dich aber gar nicht verändert. Ihr solltet euch schon ein bisschen verändern. Nicht, dass ihr älter werdet, das werdet ihr von alleine. Sondern etwas von der Frische der Liebe Gottes. Von der Frische der Kraft Gottes. Und von dieser Besonnenheit Gleichgewicht zu halten. Sich nicht zu überschätzen, sich nicht zu unterschätzen, sondern wissen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Irgendwie habe ich hier Probleme mit diesen kleinen Dingern. Aber ihr hört mich doch hoffentlich. Das ist gut. Gott segne euch im Ausprobieren von Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und ergebe euch, ihm ähnlicher zu werden. Jeden Tag ein bisschen mehr. Amen. Ich denke, ihr wisst, wie es weitergeht.